ARD. 5 Jahre Corona. Was haben wir gelernt? Ist ein 10-teiliger Podcast von NDR Info. Das hier ist die 6. Folge. Wenn ihr die anderen noch nicht gehört habt, dann fangt am besten damit an. Neue Folgen gibt es jeden Dienstag in der ARD Audiothek.
Wir haben ja am Anfang gar nichts gewusst über dieses neue Virus und es gab ganz viele Vermutungen und Thesen, welche Medikamente wirken könnten. Und man muss sagen, dass 99,9% der Medikamente letztendlich nicht wirksam waren.
Also wir haben dann festgestellt, dass selbst wenn man schnell ist mit der Impfstoffherstellung, das war ja BioNTech und Moderna, die waren ja wirklich sehr, sehr schnell, gab es halt schon ziemlich viele Tote, ja, und ziemlich viele Infizierte. Also man ist eigentlich auch, selbst wenn man wahnsinnig schnell ist, eigentlich immer zu spät.
Ich kann mich noch daran erinnern, wie damals die Stimmung war, Anfang 2021, als klar war, jetzt gibt's endlich einen Impfstoff.
Aber endlich.
Ja, der ist so knapp, dass er ja nicht für alle verfügbar sein würde. Das war ja irgendwie völlig klar, aber das war wirklich eine großartige Stimmung, also zumindest bei mir in meiner Familie und dem Freundeskreis. Und wir haben eigentlich alle immer nur noch über dieses Thema geredet. Also wann kommt der Impfstoff, wann sind wir dran, was heißt das für uns und was heißt das für die Familie?
Ja, das war bei uns genauso. Und es war so schwierig, einen Impftermin zu bekommen. Zum Beispiel für meine Eltern, die waren als alte Leute ja priorisiert. Aber bis wir mittelalte Erwachsene dann dran waren, da hat es echt noch gedauert. Und wir waren alle sehr ungeduldig. Mhm. Ich weiß noch, wir haben uns in Chatgruppen teilweise darüber ausgetauscht, wo es noch Ärzte gibt, die niedrigschwellig Patienten impfen, auch wenn man da noch nie in der Praxis war. Und als es dann soweit war, da war das für alle eigentlich so ein richtiger Feiermoment.
Ja.
Bisher war unser wirksamstes Mittel, Abstand voneinander zu halten. Jetzt haben wir auch einen wirksamen Impfstoff. Deutschland krempelt die Ärmel hoch für die Corona-Schutzimpfung.
Es gibt sie, die frohe Weihnachtsbotschaft. In diesem Moment sind LKWs in ganz Europa, in ganz Deutschland, in alle Bundesländer unterwegs, um den ersten Impfstoff auszuliefern. Weitere Lieferungen folgen schon übermorgen. Dieser Impfstoff ist der entscheidende Schlüssel, diese Pandemie zu besiegen. Er ist der Schlüssel dafür, dass wir unser Leben zurückbekommen können.
Am 8. Dezember 2020 erhält die 80-jährige Britin Margaret Keenan als erster Mensch außerhalb von Studien die Impfung gegen SARS-CoV-2. Die Bilder der alten Dame, umringt von Mikrofonen und Fotoapparaten, gehen um die Welt. Lächelnd blickt sie in die Kameras und berichtet, wie glücklich und dankbar sie sei. Das Vereinigte Königreich hatte kurz zuvor den neuen mRNA-Impfstoff gegen Covid-19 als erstes Land weltweit zugelassen.
Rund 2 Wochen später, am 21. Dezember 2020, abends um 18.30 Uhr, empfiehlt auch die EMA, die Europäische Arzneimittelagentur, den Impfstoff der Firma BioNTech/Pfizer zuzulassen. Er trägt den Namen BNT162B2. Der Handelsname lautet Comirnaty.
Mit der Zulassung in der Europäischen Union ist der Weg frei für die Covid-Impfungen, auch in Deutschland. Die EU hatte sich im Vorfeld 300 Millionen Impfdosen gesichert. Jetzt beginnt die Verteilung des Impfstoffs in den europäischen Ländern.
Deutschland erhält in dieser ersten Lieferphase 56 Millionen Impfdosen. Das Paul-Ehrlich-Institut, das den Impfstoff für Deutschland überprüft, spricht vom lang ersehnten Game-Changer. Offizieller Impfstart in Deutschland ist der 27. Dezember 2020.
Weil es aber zunächst nicht genug Impfstoff für alle gibt, gilt eine Priorisierung nach Alter und Vorerkrankungen. Alle anderen müssen erst einmal warten. Das Ziel ist aber, bis zum Sommer alle impfwilligen Personen zumindest einmal mit Impfstoff versorgt zu haben. Mobile Impfteams und extra eingerichtete Impfzentren nehmen den Betrieb auf und impfen wöchentlich im Durchschnitt rund 2 Millionen Menschen.
Dies ist die 6. Folge unseres Podcasts 5 Jahre Corona – Was haben wir gelernt? Wir fragen, welche Errungenschaften bringt die Wissenschaft aus der Pandemie mit? Wo gibt es noch Hausaufgaben, die Politik und Gesellschaft aus Sicht der Forschung noch machen müssen? Und was kann, was sollte beim nächsten Mal anders laufen? Ich bin Corinna Hennig und diesen Podcast habe ich zusammen mit meiner Kollegin Daniela Remus recherchiert. Wir haben ja in den letzten beiden Folgen über die nicht-pharmazeutischen Interventionen gesprochen und über deren Wirksamkeit. Heute geht es um die pharmazeutischen Maßnahmen, also um Impfstoffe und Medikamente.
Als im Dezember 2020 der Impfstoff des Mainzer Unternehmens BioNTech zugelassen wurde, war damals, wir haben es ja gerade auch nochmal gesagt, eine wirklich sehr große Hoffnung verbunden. Oh ja. Wird der Impfstoff die Pandemie jetzt endlich beenden? Können wir zurückkehren zu unserem früheren Leben?
Genau, und das war knapp ein Jahr, nachdem die Pandemie begonnen hatte, muss man sich nochmal in Erinnerung rufen.
Ja, wirklich kurz.
Ein enormes Tempo für eine Impfstoffentwicklung. Viel schneller auch, als die meisten Fachleute das erwartet hatten. Auch wenn man sagen muss, ein Jahr klingt für uns Laien ja relativ lang. Wir fragen uns, haben wir mit der mRNA-Technologie ein neues Werkzeug, eine neue Impfstoffplattform, wie es die Entwickler sagen, die uns auch in der nächsten Pandemie retten kann?
Bevor wir euch jetzt updaten, was sich auf dem Gebiet der Impfstoffforschung seither alles tut und getan hat, geht's jetzt aber erstmal um Medikamente. Also auch das war ja, manche erinnern sich vielleicht, ein großes Thema in der Pandemie. Und zwar deshalb, weil es eigentlich vor allen Dingen am Anfang gar keine gab.
Und das ist ja die erste Maßnahme vor dem Impfstoff noch.
Genau. Kein Wirkstoff, der gegen Covid geholfen hat. Anders war das ja 2009 zum Beispiel bei der Schweinegrippe. Da hatte man immerhin das Medikament Tamiflu. Also was wäre bei einer nächsten Pandemie? Woran arbeitet die Forschung, um auch bezüglich möglicher Medikamente besser vorbereitet zu sein? Wie genau eine nächste Pandemie aussehen könnte, darauf haben wir ja in unserem Podcast jetzt schon wirklich mehr als einmal hinweisen müssen, hängt vom Erreger ab. Mhm. Aber kann man auch hier vielleicht etwas aus der Corona-Pandemie lernen? Am Anfang haben wir ja gar nichts gewusst. Mhm. Den Satz habt ihr zu Beginn dieser Folge gehört von Stefan Kluge, der die Intensivmedizin des Universitätsklinikums Eppendorf in Hamburg leitet. Ich habe Stefan Kluge mehrmals im UKE getroffen für diesen Podcast und mit ihm über die Pandemiezeit und die Lehren daraus gesprochen. Und Stefan Kluge ist ganz klar, er wünscht sich als Vorbereitung auf die nächste Pandemie gebündelte Anstrengungen, damit die Kliniken nicht wieder Wochen oder Monate lang auf wirksame Medikamente und Impfstoffe warten müssen. Und bis dahin, so wie es eben bei der Corona-Pandemie war, den schwerstkranken Patienten wenig mehr als die Linderung der Symptome anbieten können.
Die intensivmedizinische Behandlung, wir kannten das ja schon von schweren Grippefällen aus den Jahren und Jahrzehnten davor. Da gibt es Eskalationsstufen, dass man ja versucht, eine Beatmung zu vermeiden. Sonst macht man so eine Maskenbeatmung, High-Flow-Sauerstofftherapie. Dann kommt als nächster Eskalationsschritt die Beatmung, die mechanische Beatmung und als letzter Schritt diese ECMO-Therapie, diese Lungenmaschine.
Also bei Stefan Kluge auf der Intensivstation kamen ja die Menschen an, die schwer an Covid erkrankt waren und die kaum noch Luft bekamen. Also sie wurden beatmet, wir erinnern uns alle an diese Bilder. Aber sonst konnte man eben wenig für sie tun. Und deshalb sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts allein in den ersten 3 Monaten über 8000 Menschen trotz rund um die Uhr Betreuung auf den Intensivstationen verstorben. Und wirksame Medikamente in dieser ersten Phase der Pandemie Fehlanzeige.
Es gab ganz viele Vermutungen und Thesen, welche Medikamente wirken könnten. Und man muss sagen, dass 99,9% der Medikamente, die am Anfang postuliert wurden von Laien, von Politikern, aber auch von Kolleginnen und Kollegen, letztendlich nicht wirksam waren. Und man musste halt kontrollierte, randomisierte Studien durchführen. Diese Studien haben dann als erstes gezeigt, dass Cortison hilft, wenn eine schwere Lungenentzündung durch SARS-CoV-2 ausgebrochen ist. Das war so der erste Meilenstein und dann folgten noch weitere.
Ja, und dieser erste Meilenstein, der kam im Juni 2020 mit der britischen Recovery-Studie. Mhm. Grundlage dieser Studie war die Behandlung von rund 11.500 Patientinnen und Patienten mit verschiedenen Medikamenten in 175 Kliniken. Und diese Studie schaffte wirklich wissenschaftliche Klarheit. Das Malaria-Medikament Hydroxychloroquin, von manchen damals hoch gehandelt, fiel durch.
Daran erinnere ich mich auch noch. Da hatten viele am Anfang große Hoffnung, dass das auch gegen Covid wirken könnte, weil es Labordaten gab, die erstmal darauf hindeuteten. In der klinischen Anwendung, also bei den Patienten selbst, funktionierte das dann aber doch nicht so gut gegen Covid. Und das konnten eben erst größere Studien zeigen.
Aber das Medikament mit dem Namen Dexamethason funktionierte. Mhm. Dexamethason ist schon seit Jahren auf dem Markt und zwar als Mittel gegen Rheuma und Allergien.
Und das ist das Cortison, das Stefan Kluge vorhin angesprochen hat.
Genau. Cortison ist eigentlich ein natürliches Hormon. Aber man kann das eben auch künstlich herstellen. Das ist dann dem Hormon nachempfunden. Und Cortison hat die Eigenschaft, es kann Entzündungen hemmen und das Immunsystem regulieren. Und ist ja auch ziemlich bekannt. Also manche kennen das sicherlich als Medikament gegen so Hautausschläge oder gegen Asthma. Und diese Entzündungen hemmen, das klappt eben auch bei Covid-19. Und nach der Veröffentlichung dieser Recovery-Studie nutzen dann Ärztinnen und Ärzte Dexamethason gegen eine sich abzeichnende Lungenentzündung durch SARS-CoV-2. Und das hat damals auch tatsächlich funktioniert. In den ersten Monaten der Pandemie musste noch fast ein Drittel der symptomatisch Infizierten auf den Intensivstationen behandelt werden. Also ein Drittel. Und im Herbst 2020 waren es nur noch 14%. Also etwa halb so viele.
Im Prinzip war also das erste Medikament, das wirklich genutzt werden konnte, ein alter Hut.
Ja.
Das ist aber gar nicht so ungewöhnlich, dass längst bekannte Medikamente aus anderen Zusammenhängen für eine neue Krankheit erprobt werden. Drug Repurposing nennt man diesen Ansatz. Wörtlich übersetzt Wirkstoffwiederverwendung oder man kann vielleicht auch sagen Umwidmung. Und das läuft so, dass Medikamentenforscher systematisch schon zugelassene oder entwickelte Medikamente durchsuchen, sobald sie etwas mehr über den krankmachenden Mechanismus eines Erregers wissen, und dann Hoffnung machende Wirkstoffkandidaten gegen die neue Krankheit erproben. Das Bundesforschungsministerium hat das Repurposing im März 2020 mit rund 45 Millionen Euro unterstützt.
Also das Dexamethason wurde also umgewidmet, ist also das Ergebnis von Drug Repurposing, denn es war ursprünglich ein Rheumamedikament und wirkte auch gegen Covid. Es wurde durch die Erkenntnisse der Recovery-Studie jetzt also nur anders eingesetzt, nicht aber in seiner Zusammensetzung oder in seiner Darreichungsform irgendwie verändert.
Eine andere Möglichkeit ist, dass ein Wirkstoff schon bekannt ist, er aber noch nicht so weiterentwickelt wurde, dass daraus ein Medikament geworden ist. Manchmal auch nur, weil das Geld für umfangreiche Studien am Ende fehlte. Viele sprechen auch dann noch von Repurposing, wenn daraus dann ein Medikament gegen einen neuen Erreger entsteht.
Aber einen komplett neuen, innovativen Wirkstoff erst zu identifizieren und dann daraus ein Medikament zu entwickeln, das ist wirklich eine ganz, ganz extrem aufwendige Sache. Da geht es im Prinzip um Grundlagenforschung. Darauf sollte man natürlich während einer Pandemie unter diesem enormen Zeitdruck vermutlich eher nicht hoffen.
Womöglich habt ihr schon mal davon gehört, dass immer weniger Medikamente in Deutschland oder auch in Europa produziert werden. Das hat mit Preisregulierung zu tun von Seiten der Krankenkassen und der Politik, aber auch mit den Produktionsbedingungen. Genauso wie beispielsweise in der Textilindustrie wird oft in Ländern mit niedrigen Löhnen wie Indien oder China produziert, auch in der Pharmaindustrie. Dazu kommt, dass die Patente auf Medikamente nach 20 Jahren auslaufen. Dann dürfen sie sozusagen nachgebaut werden. Diese Nachahmermedikamente heißen Generika, haben viele vielleicht auch schon mal gehört. Und hergestellt werden diese Generika beispielsweise in Indien und dann weltweit exportiert. Mittlerweile ist es aber nicht nur die Produktion, die sich verlagert hat. Auch immer mehr Medikamentenforschung findet beispielsweise in China statt.
Ja, und weil die Medikamentenforschung so eine irre teure Angelegenheit ist, steht eben das Drug Repurposing wirklich hoch im Kurs. Und zwar, wie gesagt, entweder werden bereits zugelassene Medikamente auf andere Anwendungen geprüft, so wie eben zu Beginn der Pandemie, oder einzelne, zum Beispiel entzündungshemmende Wirkstoffe, werden eben als Grundlage für ein neues Medikament ausprobiert. Ein Drittel der neu zugelassenen Medikamente ist in den letzten 10 Jahren so, also auf die ein oder andere Weise des Drug Repurposing entstanden. Zum Beispiel bei der Fraunhofer Gesellschaft. Die verfolgen diesen Ansatz wirklich auch seit Jahren. Und zwar zum Beispiel in Hamburg-Bahrenfeld im sogenannten Screening Port vom Fraunhofer Institut für translationale Medizin und Pharmakologie. Kurz vor der Pandemie war ich dort für einen Radiobeitrag über Medikamentenforschung und Drug Repurposing. Und ich habe diese Reportage nochmal rausgesucht, weil wir ja an dieser Stelle gerne veranschaulichen möchten, wie die Forschenden eigentlich vorgehen, um aus bekannten Wirkstoffen neue Medikamente zu entwickeln. Und das ist wirklich wichtig zu wissen, weil es deutlich macht, was für ein aufwendiges Prozedere die Medikamentenforschung sein kann. Und deshalb nehme ich euch jetzt nochmal mit ins Fraunhofer Institut.
Also so schaut es aus. Da sind tatsächlich dann...
Ja, zuerst wurde ich mitgenommen ins Labor. Da sieht es so aus wie alle Labore. Kühlschränke, Mikroskope, Werkbanken. Dort bewahren die Forschenden bei konstant minus 20 Grad, also in den Kühlschränken, sogenannte Mikrotiterplatten auf. Mhm. Das sind so kleine Kästchen, ungefähr so groß wie eine Hand, aus durchsichtigem Kunststoff. Und in diesen Kästchen sind so dünne Platten, die sind auch durchsichtig. Und da drauf oder da drin mit hunderten von kleinen runden Löchern, die sind so in Reihen ganz dicht an dicht angeordnet. Und in diesen kleinen Löchern befinden sich verschiedene Moleküle. Und insgesamt, haben mir die Forschenden gesagt, sind hier in den Laboren des Instituts über eine halbe Million Moleküle.
Was wir tun, ist Screening, also Durchmustern von vielen kleinen Molekülen gegenüber einer Krankheitshypothese. Und diese Krankheitshypothese heißt Target in unserem Fall. Und die kommt von einem Grundlagenforscher, meistens einem Kliniker oder einem Biologen, der eine Hypothese für eine Krankheit hat.
Ja, das ist Carsten Clausen. Er ist Wirtschaftsinformatiker und er leitet das Hamburger Institut. Er hat mir eben auch die zentrale Arbeit dort erklärt. Seit Jahren untersuchen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in diesem sogenannten Screening-Port molekulare Stoffe und auf deren Grundlage wollen sie dann eben neue Medikamente entwickeln. Und dafür ist es nötig zu wissen, natürlich Voraussetzung erstmal, wie überhaupt entsteht eine Krankheit. Und wenn jetzt ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin einen krankmachenden Mechanismus entdeckt hat, dann nennt man diese Erkenntnis eine Krankheitshypothese. Die ist dann eben die Arbeitsgrundlage für die Fraunhofer-Forscher. Die probieren dann in langen Versuchsreihen aus, ob eines der Moleküle, das sie hier aufbewahren, ob das geeignet sein könnte, um diesen beschriebenen zellulären Mechanismus zu verändern.
Und das machen wir mit unseren kleinen Molekülen. Mal plastisch gesprochen, wir verstopfen einen Ionenkanal oder wir aktivieren einen Rezeptor an einer Zelle. Und das tun wir mit kleinen Molekülen, die wir hier in unseren Bibliotheken, in unseren Schränken haben, in unseren Kühlschränken haben. Da haben wir fast 600.000 Substanzen. Und wir werfen jede kleine Molekül auf unser Target in automatisierten Anlagen, mit Robotern, mit automatisierten Mikroskopen und schauen und analysieren, ob es eine Antwort gibt, um zu identifizieren, dieses eine Molekül, das diesen gewünschten Effekt hervorruft.
Also langsam nochmal zur Erklärung. Er hat Ionenkanal gesagt. Ionenkanäle sind vereinfacht gesagt Röhren, die in der Zellmembran vorkommen, also in der Hülle der Zelle. Die sind normalerweise ganz spezifisch, also da können nur bestimmte Molekülarten durch. Und Rezeptoren sind die Teile der Zelle, die auf Reize reagieren und so Reaktionen im Immunsystem auslösen können oder Prozesse in den Zellen aktivieren.
Genau. Und die Arbeit am Fraunhofer-Institut, die läuft so ab. Also diese vorhandenen Substanzen werden der Reihe nach ganz systematisch durchgesehen und getestet, hat er ja eben auch beschrieben. Und dazu werden sie dann mit Lösungsmitteln verdünnt, sie werden so auf Zellen angeordnet, biochemisch verändert oder auch mit Ultraschall bestrahlt. Und wenn dann eine der getesteten Substanzen tatsächlich einen gewünschten Effekt hervorruft, dann kann man sagen, Treffer.
Und dieses Molekül ist dann ein sogenannter Hit. Und dieses Hit-Molekül ist dann als präklinische Element, mit dem wir weiterarbeiten, dass wir dann molekularbiologisch und dass wir chemisch überarbeiten, um es vielleicht löslich zu machen zum Beispiel oder den toxischen Effekt dieses Moleküls herauszuschneiden, um dieses Molekül passgenauer zu machen. Man spricht ja immer so vom Schlüssel- und Schlosselement, sodass es im Grunde in das Schloss dieses Targets passt.
Also in das Schloss des Ziels heißt, dass das Molekül zu dem Mechanismus der Krankheitshypothese passt, um die es geht.
Ja, und wenn dann ein Hit gefunden ist, dann finden die nächsten Schritte statt. Je nachdem, wie bekannt der Wirkstoff bereits ist, dauert das natürlich dann eben länger oder eben auch kürzer. Wenn ein Medikament eben zum Beispiel schon im Einsatz ist, dann können wirklich manche Schritte übersprungen werden. Normalerweise aber sieht das eben so aus. Erstmal kommen Tierversuche, später dann mindestens 3 verschiedene Studienphasen am Menschen. Und dabei geht es eben zunächst um die Sicherheit, also welche Nebenwirkungen treten eigentlich auf?
Und um das zu testen, nimmt man gesunde Probanden, zwar normalerweise nicht so viele, so 60 bis 80 Menschen zum Beispiel. Im nächsten Schritt wird dann die Wirksamkeit untersucht, hattest du gesagt. Auch dafür braucht man eine eher kleinere Probandengruppe, vielleicht 100 bis 150 Erwachsene. Das sind dann allerdings kranke Menschen, bei denen man ja ausprobieren will, wie gut das Medikament wirkt. Und zwar erstmal, ob es überhaupt so wirkt, wie man das theoretisch denkt oder aus Laborstudien Hinweise bekommen hat. Und dann, wie die optimale Dosis ist. Das ist die klinische Studienphase 2. Und schließlich probiert man in der dritten Phase, ob sich das, was man in Phase 1 und 2 herausgefunden hat, bestätigen lässt an Tausenden von Probanden.
Die Entwicklung eines einzigen Medikaments mit einer vorher noch nicht zugelassenen Substanz, das dauert im Schnitt in normalen Zeiten zwischen 5 und 10 Jahren.
Echt lange.
Ja, und kostet ja manchmal sogar 15 Jahre. Mhm. Und kostet Stand heute durchschnittlich rund 2,3 Milliarden US-Dollar.
Wahnsinnszahl.
Ja, und diese Zahl habe ich mir nicht ausgedacht. Die kommt von Medikamentenforschern und dem Verband der Forschenden Pharmaunternehmen in Deutschland. Also richtig viel Geld. Und häufig trotzdem vom Scheitern bedroht. Mhm. Von 10 erfolgversprechenden Wirkstoffen schafft es nur ein einziger, tatsächlich als Medikament zugelassen zu werden. Also das ist jetzt so eine pauschale Rechnung, wenn es mal darum geht, ein Medikament komplett neu zu entwickeln.
Jetzt versteht man aber auch, warum Drug Repurposing so eine wichtige Strategie ist.
Genau, denn damit kürzt sich natürlich dieser gerade beschriebene Prozess ab. Und deshalb geht es viel schneller und es kostet deutlich weniger. Und in einer Pandemie bleibt einem ja oft kaum eine andere Möglichkeit.
Allerdings.
Der Sechser im Lotto ist natürlich ein fertiges Medikament, das eben auch gegen eine andere Krankheit taugt, so wie das Dexamethason gegen Covid. Dann geht wirklich alles richtig schnell.
Kommen wir nochmal zurück zur Medikamentenforschung in der Pandemie. Wir wollen ja wissen, ob die Wissenschaft aus dieser Zeit was gelernt hat.
Ja, und darüber habe ich auch mit Ralf Bartenschlager gesprochen. Er leitet das Institut für molekulare Virologie an der Universität Heidelberg. Er forscht viel zu Hepatitis-Viren, aber eben auch zum Dengue-Virus. Er arbeitet seit Jahren in der Medikamentenforschung. Und deshalb habe ich mich mit ihm für diesen Podcast verabredet. Und er zieht auch da eine positive Bilanz des Drug Repurposing.
Letztendlich muss man sagen, am Ende des Tages, die Wirkstoffe, die dann funktioniert haben und auch zugelassen wurden und die direkt gegen das Virus wirken, das waren tatsächlich alle drei Drug Repurposing, also alles drei Verbindungen, die für ganz andere Virusinfektionen oder sehr ähnliche Virusinfektionen entwickelt wurden und dann sich als wirksam bei SARS-CoV-2 erwiesen haben.
Also er spricht hier nicht vom Cortison, denn das wirkt ja nur gegen die Entzündung. Also es wirkt auf den Krankheitsverlauf ein, aber nicht gegen das Virus selbst. Sondern er spricht hier von den drei Wirkstoffen, die sogenannte antivirale Medikamente sind.
Genau, das ist nochmal was anderes. Mit antiviralen Medikamenten kann man das Virus selbst angreifen. Also verhindern, dass es erfolgreich Zellen im Menschen kapern kann und sich vermehren. Solche antiviralen Medikamente sind das, was eine Pandemie wirklich verändern kann, weil sie vielleicht schon verhindern, dass Menschen überhaupt ins Krankenhaus müssen oder sogar auf die Intensivstation. Das war dann also sozusagen der zweite Meilenstein in der Pandemie.
Ja, und diese antiviralen Medikamente kamen eben auch aus anderen Zusammenhängen. Mhm. Eins wurde ursprünglich gegen Ebola entwickelt, das andere hatte man für Influenza vorgesehen und das dritte schon im Zusammenhang mit SARS-1 2003 in China.
Aber trotzdem, jetzt kommt wieder ein Trotzdem, ist so ein erster Erfolg nicht immer auch langfristig eine Erfolgsgeschichte. Denn manchmal kommen nun mal im Laufe der Zeit noch mehr Erkenntnisse und praktische Erfahrungen dazu, die die ersten Erfolgsmeldungen dann wieder relativieren.
Ja, Remdesivir heißt eins der Medikamente. Und das ist das, was ursprünglich gegen Ebola entwickelt wurde. Es hemmt die Virusvermehrung, aber das Problem dabei, man kann es nur intravenös verabreichen, also per Infusion in die Blutbahn. Und das ist natürlich ungünstig, weil es eben nur in der Klinik geht. Und wenn viele Patienten versorgt werden müssen, dann, das leuchtet ein, ist es nicht besonders praktikabel.
Also bei einem von den dreien müssen wir schon mal Wasser in den Wein gießen. Mhm. Beim zweiten, bei Molnupiravir, das ist das, was ursprünglich gegen Influenza entwickelt wurde, war die Wirkung am Ende doch nicht groß genug. Mhm. Und dann gab es auch Anhaltspunkte dafür, dass es durch seinen speziellen Mechanismus begünstigen könnte, dass sich neue Virusvarianten bilden. Also, dass es Mutationen befördern könnte. Da gab es auch eine längere Diskussion drüber. Am Ende hat die Europäische Arzneimittelagentur sich dagegen ausgesprochen, es als Medikament offiziell zuzulassen. Das war dann im Jahr 2023.
Und letztendlich am Ende des Tages überlebt hat sozusagen nur ein Wirkstoff. Und das ist das Paxlovid. Das ist ein Wirkstoff, der auch heute noch eingesetzt wird.
Ja, also das Medikament, das schon bei SARS-1 entwickelt wurde. Mhm. Der Name Paxlovid sagt vielleicht manchen eben auch noch was. Das wurde zuletzt sogar vom Bundesgesundheitsministerium massiv bezuschusst und gefördert. Aber auch das ist kein Heilsbringer für alle. Denn es hilft nur, wenn es in den ersten Tagen eine Infektion gegeben wird. Und ein schwerer Verlauf zeigt sich aber ja eben erst bei vielen Covid-Patienten ungefähr nach einer knappen Woche. Also man musste sich sehr früh entscheiden, sonst war es zu spät.
Ja, ich erinnere mich noch an die letzte Phase der Pandemie. Da hatten wir diese Frage tatsächlich mit meinen Eltern auch mal am Wickel. Ältere Menschen müssen ja oft mehrere Medikamente nehmen, die für sie wichtig sind, Blutdrucksenker zum Beispiel. Und da gibt es dann oft Wechselwirkungen. Das heißt, man muss abwägen, ob man so ein antivirales Medikament wie Paxlovid tatsächlich überhaupt nehmen will, weil man dann eben auch vorübergehend seine dauerhafte Medikation absetzen muss.
Für viele Menschen war es sicher trotz allem gut, diese Medikamente gehabt zu haben, insbesondere das Paxlovid. Aber man kann gar nicht sagen, wie viele Menschenleben diese antiviralen Medikamente gerettet haben. Aber man sieht eben auch ganz gut, perfekte Gamechanger waren das alles nicht. Manchmal stellen sich Unwägbarkeiten auch bei gründlicher Forschung eben erst im Lauf der Zeit heraus. Und deshalb wird zum Beispiel noch immer an Medikamenten gegen schwere Covid-Verläufe geforscht.
Es ist also alles nicht so trivial, wie man sich das als Laie vorstellt, auch wenn das Repurposing ein gängiges und sinnvolles Prinzip ist. Ich habe mich über die Medikamentenforschung auch mit Sandra Ziesek unterhalten. Sie hat in der Pandemie als Virologin auch an solchen Studien mitgearbeitet. Und sie hat mir was gesagt, das ich echt interessant und wichtig finde. Und zwar auch für das Repurposing, vor allem da, wo es um Wirkstoffe geht, die in der Forschung zwar bekannt sind, aber eben noch nicht als Medikament zugelassen. Sie meint, vieles in der Pandemie auf dem Gebiet lief echt gut, aber da war auch oft Zufall im Spiel in der Frage, wie kommen die richtigen Forschungspartner zusammen?
Wenn man zum Beispiel neue Medikamente sucht, gibt es ja sogenannte Compound Libraries, also Wirkstoffbanken, die oft im Besitz der Pharmaindustrie sind. Und wir wiederum in der akademischen Virologie haben dann ein Isolat oder in der Medizin haben wir Patienten mit den entsprechenden Erkrankungen. Und das besser zusammenzubringen und diese Interessen dann auszuloten, was hat die Universität für ein Interesse, was das Pharmaunternehmen und da im Krisenfall oder generell besser zusammenzuarbeiten auf Augenhöhe und nicht Zeit zu verlieren, zum Beispiel durch Verträge, die geschlossen werden müssen. Das sind auf jeden Fall Dinge, die auch erkannt wurden und wo hoffentlich noch eine Umsetzung stattfindet.
Solche Verträge könnte man ja schon quasi als Blaupause vorbereiten. Also nehmen wir nochmal das Beispiel ganz vom Anfang dieser Podcast-Staffel aus Folge 1. Ein neuer oder speziell mutierter Erreger taucht im Institut von Sandra Ziesek auf, weil ein infizierter Patient mit dem Flugzeug in Frankfurt angekommen ist und sich beim Gesundheitsamt dort gemeldet hat. Dann muss dieser Patient nicht nur isoliert und versorgt werden, sondern man muss ja auch möglichst schnell viel über den Erreger rausfinden und auch über mögliche Angriffspunkte für Medikamente. Und da wäre es natürlich hilfreich, wenn es jemanden gäbe, der die Partner aus Pharmaindustrie und Forschung auf kurzem Weg zusammenbringt, also ganz schnell sagen kann, wo eine Zusammenarbeit überhaupt sinnvoll ist. Und dann wäre es natürlich gut, wenn diese Partner zu dem Zeitpunkt nicht erst anfangen müssten, Verträge auszuhandeln, denn sowas dauert ja ganz schön lange manchmal.
Genau das ist das, was sie meint. Da gibt es natürlich auch neuere Forschungsnetzwerke, unser Thema zum Beispiel in Folge 3, die da helfen können. Aber eigentlich müsste das Vermitteln eine unabhängige dritte Stelle machen, meint Sandra Ziesek, und zwar möglichst international.
Ich denke, das muss auf EU-Ebene oder sogar noch weiter gedacht weltweit gesehen werden, global. weil natürlich auch theoretisch Krankheiten neu auftreten können, die gar nicht hier in Deutschland sind, aber die trotzdem natürlich Studien bedürfen oder einer Therapie bedürfen und bekämpft werden müssen. Und deshalb ist das mindestens auf EU-Ebene, wenn nicht sogar global, notwendig, da eine gewisse Koordination zu erreichen. Und auch die Pharmaunternehmen sitzen ja auch nicht alle in Deutschland, im Gegenteil, sondern in Europa oder auch weltweit, in den USA zum Beispiel.
Theoretisch gäbe es da vielleicht tatsächlich eine Institution, die das machen könnte. Die HERA, die European Health Emergency Response Authority, das ist eine neu gegründete Behörde für Krisenvorsorge und Reaktion bei gesundheitlichen Notlagen. Die wurde noch während der Pandemie eingerichtet. Die machen einen guten Job, finden einige unserer Interviewpartner. Aber es ist vielleicht noch Luft nach oben bei den Aufgabengebieten.
Die machen ja vor allen Dingen im Moment Projektförderung und weniger diese Koordination. So habe ich das zumindest wahrgenommen, beziehungsweise weiß ich das nicht.
Diese bessere Koordination der Medikamentenentwicklung liegt auch Jörg Meerpohl am Herzen. Vielleicht erinnert ihr euch, das ist der Evidenzforscher aus Freiburg. Ihm geht es auch darum zu verhindern, dass in der Krise unnötige Konkurrenz entsteht und sich dann Forschungsteams sozusagen gegenseitig die Patienten wegnehmen für ihre Studien, auch wenn das eigentlich gar nicht so beabsichtigt war.
Ist in meinen Augen nicht immer notwendig, dass jeder alles macht. Sag mal, wenn ein Medikament in der Schweiz gewirkt hat und in England gewirkt hat und in Frankreich gewirkt hat und das in Studien untersucht wurde, dann müssen wir nicht zwingend noch die gleiche Studie in Deutschland machen, um zu schauen, ob das jetzt auch bei den deutschen Patienten wirkt, weil die insgesamt die Patientenpopulation vergleichbar ist von ihren biologischen Merkmalen, Charakteristika, genetischer Ausstattung etc. Was wir aber sicherlich brauchen, ist koordinierte Forschung und zwar auch nicht nur national koordinierte Forschung, sondern international koordinierte Forschung, insbesondere wenn wir über eine Krisensituation reden. Und auch das haben wir in der Pandemie ja gesehen, dass zu manchen Themen unglaublich intensiv geforscht wurde. Es sind jede Menge Studien gestartet worden, viele von denen sind nie abgeschlossen worden, waren kompetitiv, im Zweifel nicht primär angelegt, aber dann, was das begrenzte Patientenkollektiv angeht, dann doch de facto kompetitiv, haben dazu geführt, dass viele Studien nicht erfolgreich abgeschlossen wurden und damit der Erkenntnisgewinn gering bis gar nicht vorhanden war.
Übrigens hat mir Sandra Ziesek auch noch was gesagt, das man mit Blick auf kommende Pandemien vielleicht bedenken muss. Es ist wichtig, dass die richtigen Leute an einem neu aufgetauchten Erreger forschen. Also man muss mit dem speziellen Virus eben auch umgehen können. Mhm. Wir hatten ja schon in der ersten Folge darüber gesprochen, dass einige Institute sehr spezialisiert sind, zum Beispiel die Virologen in Marburg für Ebola. Aber darüber hinaus haben natürlich auch einzelne Forschende ein Spezialgebiet. Sandra Ziesek zum Beispiel forscht viel zu Hepatitis-Viren und auch Ralf Bartenschlager in Heidelberg. Und diese Spezialisten sind im Zweifel ganz wichtig als Partner für die Pharmaindustrie, die dann Medikamente mitentwickelt und am Ende herstellt.
Denn ein Punkt, wir können es gar nicht oft genug sagen, wir wissen ja gar nicht, was es für ein Erreger ist beim nächsten Mal. Und bevor man einen Wirkstoff suchen kann, muss man ja erstmal die Eigenschaften eines Virus verstehen.
Dafür muss man die Probe von einem infizierten Patienten nehmen, den Erreger isolieren und dann im Labor vermehren, in der Zellkultur. Normalerweise in der Petrischale, in einem geeigneten Nährmedium. Bei SARS-CoV-2 ging das ganz gut, bei Influenza bisher auch. Aber manche Erreger sind da ein bisschen tricky. Deshalb sind die speziellen virologischen Fachgebiete, egal wie viel oder wenig sie erstmal im öffentlichen Fokus stehen, wichtig.
Es gibt bis heute Viren, die sich kaum anzüchten lassen in der Zellkultur und die dadurch die Forschung wahnsinnig verzögern. Zum Beispiel lässt sich aus Patientenproben Hepatitis C-Virus eigentlich nicht anzüchten. Ne? Oder auch Hepatitis E-Viren ist extrem schwer anzuzüchten. Das liegt einfach daran, dass das Hepatitis C-Virus nur in der menschlichen Leber sich vermehren kann. Und das heißt, wir bräuchten für die Anzucht erstmal menschliche Leberzellen. Die gibt es, Zelllinien, aber denen fehlen oft Rezeptoren. Und so richtig weiß man es nicht.
Beim Dengue-Virus ist das auch schwierig, hat Sandra Ziesek mir erzählt. Das heißt, man braucht einfach viel Erfahrung im Umgang mit den entsprechenden Zellkulturen und Virusisolaten.
Da können wir also endlich an dieser Stelle mal ein Learning für die Medikamentenforschung festhalten.
Jawohl.
Die Zusammenarbeit von Forschung und Industrie könnte besser vorbereitet und koordiniert werden.
Genau, denn auch in der Medikamentenforschung während einer Pandemie ist Zeit ein wichtiger Faktor. Mhm. Und man muss eben davon ausgehen, dass es bei einem neuen Erreger zwar viele hoffnungsvolle Versuche gibt, Medikamente zu finden, Ein großer Teil dieser Hoffnungen wird sich aber am Ende zerschlagen. Je schneller und passgenauer Partner aber zusammenfinden, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende auch was dabei rauskommt.
Bisher waren die Medikamente immer so aufgebaut oder so herausgesucht, entwickelt, dass sie möglichst spezifisch gegen einen Erreger funktionieren. Also praktisch alle Medikamente, die wir aktuell besitzen, die sind darauf getrimmt, dass sie genau ein Virus sehr gut unterdrücken, das Virus hemmen und damit dann auch die Erkrankung bekämpfen können. Das ist sicherlich gut und sinnvoll, nützt uns in einer Pandemiesituation aber wenig, denn es ist ja wahrscheinlich, dass die nächste Pandemie oder möglich, dass die nächste Pandemie durch andere Viren verursacht werden. Das heißt, wir können gar nicht vorhersagen, gegen welches Virus wir ein neues Medikament benötigen.
Das ist nochmal der Virologe Ralf Bartenschlager von der Universität Heidelberg. Er sagt, wir brauchen eigentlich einen ganz anderen Ansatz, um für die nächste Pandemie besser aufgestellt zu sein.
Also wir müssen eigentlich jetzt uns etwas, aus meiner Sicht zumindest, etwas davon verabschieden, dass wir die Wirkstoffe genau so konzipieren, dass sie nur gegen ein Virus, sagen wir SARS-CoV-2, funktionieren, sondern wir bräuchten jetzt einen Wirkstoff, der möglichst viele Coronaviren erfasst, am besten zumindest die Coronaviren, die wir kennen bei Mensch und Tier. Dann hätten wir sogenannte Breitbandvirostatika, also ähnlich wie bei der Antibiotikatherapie, wo wir auch die bekannten Breitbandantibiotika haben, die halt nicht nur eine Bakterienart ertreffen, sondern gleich eine ganze große Gruppe. So etwas brauchen wir auch in der Virologie. Das wurde bisher nicht so wirklich verfolgt.
Man kann sich da schon fragen, warum es Breitbandvirostatika eigentlich noch nicht gibt, während Breitbandantibiotika ja ein etabliertes Mittel in der Medizin sind.
Weil es eben im Detail doch sehr kompliziert ist. Mhm. Man darf nicht vergessen, allein ein antivirales Medikament zu entwickeln, das gegen ein individuelles, ganz spezifisches Virus funktioniert, das ist extrem schwierig. Und das liegt daran, dass Viren den Medikamentenforschern nicht so viele Angriffsziele bieten, wie beispielsweise Bakterien. Denn im Unterschied zu Bakterien haben sie beispielsweise keinen eigenen Stoffwechsel. Sie vermehren sich nicht, indem sie sich teilen, sondern dadurch, dass sie Wirtszellen kapern. Mhm. Also zum Beispiel unsere Körperzellen. Und dann nutzen sie die Strukturen dieser Körperzellen, um sich zu vermehren.
Deshalb müssen Medikamente gegen Viren anders konzipiert sein. Sie zielen also entweder auf die Strukturen in der Wirtszelle, also die Zellen im Menschen, die das Virus kapert, oder auf die Strukturen im Virus selbst. Das ist offenbar komplizierter, als zum Beispiel mit Wirkstoffen den Stoffwechsel eines Bakteriums zu unterbrechen.
Aber trotzdem wollen Forschungsteams das schaffen, und zwar weltweit, weil es eben wirklich so wichtig ist. Und das hat eben auch die Pandemie nochmal die jüngste gezeigt. Und das ist ihr Learning aus der Corona-Pandemie. Auch in Deutschland ist das ein Thema. Zum Beispiel unterstützt die Bundesagentur für Sprunginnovation, Sprint, einen Erfinderwettbewerb für Breitbandvirostatika mit 10 Millionen Euro. Der Wettbewerb richtet sich an Nachwuchswissenschaftler und schon etablierte Forscherinnen und Forscher. Die fördert das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung, DZIF als Kürzel, mit dem Projekt Antivirale Medikamente mit Breitbandwirkung.
In diesem Projekt arbeiten zum Beispiel Forschungsteams aus München und Gießen daran, verschiedene Strukturen zu identifizieren, die zu den Wirtszellen gehören. Und zwar solche, von denen bekannt ist, dass sie von vielen Viren genutzt werden, um sich in diesen Zellen zu vermehren. Zu diesen Faktoren, also Strukturen, gehören zum Beispiel einzelne Signalwege oder spezielle Enzyme. Das heißt, es geht darum, Teile der Zellen durch Wirkstoffe so zu verändern, dass die Viren sich darin nicht mehr vermehren können. Mhm,
genau.
Wenn sowas klappt, dann könnte man am Ende zum Beispiel ein Medikament gegen alle bekannten Coronaviren haben. Ist aber alles noch absoluter Konjunktiv.
Ja, auch der Weg, den Ralf Bartenschlager mit seinem Team verfolgt, klingt plausibel, ist aber leider auch noch Theorie. Er konzentriert sich nämlich nicht auf die Zelle, sondern auf das Virus selbst.
Was sind denn eigentlich die bestmöglichen Angriffsziele? Und da gibt es eine Gruppe von Angriffszielen, das sind die sogenannten Polymerasen. Polymerasen, das sind die Enzyme, die das Virus nutzt, um seine Erbinformation, um sein Genom zu vermehren.
Eigentlich haben alle Viren solche Polymerasen und die sind einander in ihrer Grundstruktur auch ziemlich ähnlich, auch wenn sie zu verschiedenen Erregern gehören. Und das bedeutet?
Man kann mit bestimmten Wirkstoffen eine Gruppe von Polymerase-Hemmstoffen, Polymerase-Inhibitoren entwickeln, die gegen möglichst viele Viren gerichtet sind. Und das ist eine Richtung, die wir zum Beispiel auch verfolgen hier in verschiedenen Projekten, Polymerase-Hemmstoffe gegen bestimmte Virusgruppen mit dem Ziel, jetzt nicht nur ein Virus besonders effektiv zu treffen, sondern möglichst viele verschiedene Viren mit einem und demselben Wirkstoff, weil wir damit dann die Chance erhöhen, dass wir im Falle einer neuen Pandemie unmittelbar etwas verfügbar haben, das wir gleich einsetzen können.
Die Wissenschaftsakademie Leopoldina hat schon im November 2021 in einer Ad-hoc-Stellungnahme gefordert, dass die Politik die Forschung von Breitbandvirustatika unterstützen müsse. Das sei nötig, um zu Beginn der nächsten Pandemie nicht wieder blank dazustehen. Das Learning liegt also auf der Hand. Um auf Medikamentenebene vorbereitet zu sein, ist eine verstärkte Forschungsförderung nötig, gerade eben für Breitbandvirustatika.
Also Geld.
Ja, macht nicht glücklich, würde hier aber wirklich helfen. In den USA ist ein entsprechendes Projekt als Reaktion auf die Pandemie eingerichtet worden.
Aber da muss man jetzt vielleicht auch ein Fragezeichen hintermachen.
Ja.
Weil die jetzige US-Regierung unter Donald Trump ja Forschungsgelder massiv einkürzt.
Ja, vor allem für die Infektionsforschung.
Mhm. Also wie lange daran noch gearbeitet werden kann, weiß man tatsächlich nicht. Die EU hat nur einige kleinere Programme dazu initiiert und auch in Deutschland steht dieser Ansatz nicht ganz oben auf der Agenda der Forschungsförderung.
Die Erkenntnis ist nicht ganz neu. Aber natürlich, nach einer Pandemie ist es noch besser oder noch einmal oder einmal wieder, muss man eigentlich sagen, ins Bewusstsein gerückt. Wollen wir besser auf die nächste Pandemie vorbereitet sein? Die Antwort ist ja. Was können wir dafür tun? Wir haben dieses Konzept auch der Politik vorgestellt. Die hat teilweise interessiert zugehört, aber passiert ist eigentlich nichts. Das heißt, es gibt keine entsprechenden groß angelegten Programme, wie beispielsweise in den USA, dass man jetzt solche Breitbandmedikamente auf Vorrat quasi entwickelt.
Wichtig wäre allerdings auch, die antiviralen Medikamente jetzt weiterzuentwickeln, die man schon hat. Zum Beispiel, um Wechselwirkungen und Nebenwirkungen zu reduzieren, wie beim Paxlovid. Oder damit sie auch als Tablette verabreicht werden können und nicht nur intravenös, wie bei Remdesivir. Auch das ist natürlich ein Job für die Pharmaindustrie. Und abgesehen davon sind natürlich Breitbandvirustatika auch nur ein Konzept von vielen.
Naja, und an dieser Stelle müssen wir eben auch sagen, ja, es findet Medikamentenforschung in Deutschland statt. Wenn auch nicht mehr in dem Maße, wie es noch vor Jahrzehnten üblich war. Es kommen immer wieder aus der deutschen Grundlagenforschung spannende, wirklich vielversprechende Ansätze. Also ob gegen Krebs, Verhütung für den Mann oder Antibiotika aus Pilzen. Aber damit aus diesen Forschungsergebnissen auch tatsächlich Medikamente werden können, dafür ist eben die Unterstützung aus der Pharmaindustrie wirklich notwendig.
Und daran hapert es. Ohne Industrie geht es nicht, weil die Entwicklung eines Medikaments eben irre teuer ist. Mit Tierversuchen, klinischen Studien, vielen tausend Studienteilnehmern, dann mit Zulassungsanträgen bis hin zur Marktreife. Das kann keine Uni, kein Forschungsinstitut allein bezahlen. Und das Problem ist auch, Fehlversuche, wir haben das auch schon angesprochen, lassen sich nun mal nicht vermeiden. Das hat mir auch Carmen Scheibenbogen erzählt. Sie ist vermutlich die prominenteste Long-Covid-Forscherin in Deutschland und leitet die Immundefekt-Ambulanz an der Berliner Charité. Ich habe sie in ihrem Büro besucht. Ihr hört sie in den nächsten beiden Folgen auch nochmal.
Man müsste in einem ganz anderen Umfang Therapiestudien machen, weil wir natürlich auch immer wieder negative Studien haben werden. Wir müssen nur gucken, wie das bei anderen Erkrankungen läuft. Also Multiple Sklerose zum Beispiel, da sind hunderte von Therapiestudien gemacht worden in den letzten 30 Jahren und ich glaube an die 20 Medikamente zugelassen. Und das müsste ähnlich jetzt sein.
Aber die Industrie investiert so riesige Summen eben oft nur, wenn relativ sicher ist, dass dieses Produkt irgendwann Gewinn bringen könnte.
Genau.
Und deshalb hat es mich schon überrascht, dass es dieses Problem mit zu wenig Investitionen aus der Pharmaindustrie
tatsächlich offenbar auch bei Long-Covid ganz genauso gibt. Mhm. Denn schließlich gibt es da ja echt viele Betroffene. Carmen Scheibenbogen sagt, so ganz versteht sie es auch nicht.
Ich glaube, mit einem Grund ist, dass Therapiestudien inzwischen sehr, sehr aufwendig geworden sind, dadurch sehr teuer geworden sind. Wir haben hohe regulatorische Hürden. Ich glaube, mit einem anderen Grund ist, dass nach wie vor der pharmazeutischen Industrie das Krankheitsbild nicht gut genug verstanden ist und dass sie da eher die öffentlichen Geldgeber in der Pflicht sieht, erst noch da weiter Forschung zu unterstützen. Aber ich habe einfach auch den Eindruck, dass die oftmals sehr konservativ sind. Die denken so in ihren Schubladen. Ich entwickle Medikamente für Herzinsuffizienz, ich entwickle Medikamente für Multiple Sklerose, aber da geht man ungern in neue Bereiche.
Ja, das ist wirklich ein leidiges Thema. Das kennen wir ja auch aus anderen Bereichen der Medikamentenforschung. Also wie nötig wäre es zum Beispiel, neue Antibiotika zu entwickeln, weil wir ja immer mehr Antibiotikaresistenzen haben. Aber auch in diesem Bereich finden sich kaum noch Pharmafirmen, die bereit sind, dafür Geld in die Hand zu nehmen. Und die Politik versucht ja, mit Gesetzen nachzujustieren, sodass mehr Medikamentenentwicklung, also nicht nur die Forschung und Entdeckung, sondern auch dann tatsächlich die Entwicklung bis hin zu einem Medikament, dass es gerade auch in diesem Bereich wieder in Deutschland stattfindet. Aber ein durchschlagender Erfolg ist da noch nicht in Sicht. Und wir erinnern uns ja auch daran, es gab ja auch Ankündigungen aus der Politik, die Produktion von den Medikamenten wieder nach Deutschland zurückzuholen, damit es eben hier keine Engpässe mehr gibt bei Hustensäften, Krebsmedikamenten oder Blutdrucksenkern. Aber passiert ist auf diesem Gebiet eben auch herzlich wenig.
Dann lass uns jetzt mal auf den zweiten Teil der pharmazeutischen Maßnahmen gucken und zur Impfstoffentwicklung kommen. Man muss es an dieser Stelle noch mal ganz deutlich sagen, ohne Impfstoffe hätte die Pandemie einen ganz anderen Verlauf genommen. Oder auch, wenn die Impfstoffentwicklung länger gebraucht hätte.
Ja, wir haben ja am Anfang dieser Folge darüber gesprochen. Noch nie ist ein Impfstoff derart schnell entwickelt worden wie die mRNA-Impfstoffe gegen Covid. Und dieser Impfstoff hat ja auch allein in der EU Millionen Todesfälle verhindern können und letztendlich tatsächlich, so wie du gerade auch schon sagtest, die Pandemie beendet. So weit, so erfolgreich. Aber zur Erfolgsgeschichte gehört eben auch, dass dafür viel Vorarbeit nötig war und das über Jahre. Mhm. Denn an den mRNA-Impfstoffen haben ja einige unentwegte und unbeirrbare Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 30 Jahre lang geforscht. Trotz aller Widerstände haben sie darauf gesetzt, mit Hilfe einer mRNA-Impfung zum Beispiel Krebserkrankungen heilen zu können. Das haben ja sicherlich einige von euch mitbekommen. 2023, als Katalin Karikó und Drew Weissman für ihre mRNA-Forschung den Nobelpreis bekommen haben, wurde darüber ja berichtet. Ihre wissenschaftlichen Karrieren waren wirklich sehr wechselhaft. Zum Teil diese sprichwörtliche Achterbahnfahrt, der haben sie geglichen mit Kündigungen, mit fehlendem Geld und wirklich mit sehr heftigen Rückschlägen.
Also die Zulassung des ersten mRNA-Impfstoffs, das war wirklich ein großer Schritt für die Menschheit. Ein unglaublicher Erfolg der medizinischen Forschung. Darüber haben wir auch mit dem Molekularbiologen Emanuel Wieler gesprochen. Er forscht am Max-Delbrück-Center in Berlin. Vielleicht erinnert ihr euch, in der zweiten Folge haben wir ihn schon mal gehört im Zusammenhang mit dem Abwassermonitoring. Wir haben ihn gemeinsam besucht, er hat uns durch die Labore geführt und hinterher saßen wir noch länger mit ihm im Institut zusammen. In einer Sitzecke im offenen Treppenhaus tatsächlich, weil gerade kein Besprechungsraum frei war. Wobei das mit dem Treppenhaus tatsächlich glamouröser ist, als es klingt. Das Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin hat nämlich ein echt imposantes Treppenhaus. Das ist alles in Sichtbeton gebaut. Die Betondecken sind dann über mehrere Stockwerke so ovalförmig offen gelassen. Und dazwischen windet sich eine große Stahltreppe freitragend nach oben. Mit Stahleinfassungen links und rechts, so hoch. Es sieht aus wie eine Schnecke.
Ja, richtig cool.
Und es erinnert fast ein bisschen an das New Yorker Guggenheim-Museum. Vielleicht kennt ihr die Bilder.
Da jedenfalls haben wir mit Emanuel Wieler gesessen und mit ihm auch über die Zukunft der Impfstoffe gesprochen. Er war nämlich selbst in der Pandemie auch an Impfstoffforschung beteiligt.
Der große Vorteil der RNA-Impfstoffe ist die relativ einfache Herstellung und Anpassung. Man kann die deutlich einfacher herstellen als zum Beispiel abgeschwächte Lebendimpfstoffe. die einfach von der ganzen Produktion her viel komplexer sind. Die RNA-Impfstoffe sind natürlich relativ neu und es gibt viele Aspekte daran, die man wirklich noch besser anschauen muss, die man optimieren muss. Es gibt ja zum Beispiel diese Nebenwirkung der Herzmuskelentzündung, die bekannt ist, die schon sehr früh hochgekommen ist. Und jetzt ist zum Beispiel die Frage, wie kann man das noch weiter reduzieren, indem man den Impfstoff anpasst. Also das sind auch ganz viele Optimierungen, die man machen kann und auch machen muss, um diese Plattform noch zu verbessern.
Also da gibt es tatsächlich noch einige Hausaufgaben, die zu machen sind, als Vorbereitung für eine nächste Pandemie, aber auch für reguläre Impfzeiten. Also es reicht nicht zu sagen, wir haben jetzt diese tollen neuen Impfstoffe und damit kann man die Produktion beim nächsten Mal ganz schnell hochfahren. Es wird nämlich schon daran geforscht, das mRNA-Prinzip zum Beispiel auch für die Influenza-Impfung zu nutzen.
Bisher brauchte man für die Entwicklung der meisten Impfstoffe erstmal lebende Viren, die gezüchtet und dann wieder abgeschwächt oder inaktiviert werden mussten. Bei den mRNA-Impfstoffen passiert das synthetisch. Also man braucht im Prinzip nur die Virussequenz, also die Erbinformation. Das heißt, das geht alles deutlich schneller und zwar mehrere Monate schneller.
Aber ein paar Dinge sind auch an den mRNA-Impfstoffen noch verbesserungsbedürftig. Da muss die Forschung sich nochmal mit beschäftigen. Mhm. Beispielsweise die Aufbewahrung, also die Lagerung des Impfstoffs. Vielleicht erinnert ihr euch noch, der Impfstoff muss bei minus 75 bis minus 80 Grad gekühlt werden. Deshalb ist der Transport komplizierter. Man braucht dabei eine lückenlose Kühlkette. Das ist in manchen Regionen der Welt kaum oder gar nicht machbar. Und schon für Hausarztpraxen hier bei uns kann das auch logistisch eine ganz schöne Herausforderung sein.
Ja, und außerdem ist die Haltbarkeit begrenzt. Die ersten Impfchargen hielten mal gerade 6 Monate. Jetzt muss der Impfstoff nach 9 Monaten vernichtet werden. Also es ist schon besser geworden, aber eben immer noch nicht richtig toll. Und deshalb wäre es eben auch wenig sinnvoll, jetzt zum Beispiel schon daran zu arbeiten, einen mRNA-Impfstoff gegen eine Sublinie von H5N1, also das ist das Vogelgrippevirus, die jetzt schon zu entwickeln und herzustellen, auf Vorrat sozusagen, um gerüstet zu sein, falls daraus tatsächlich eine Pandemie unter Menschen werden sollte.
Dass die Impfstoffe nur so kurz haltbar sind, das liegt an den Lipiden, also den Fetttröpfchen, in die mRNA verpackt ist, die sogenannte Messenger-RNA. Ne?
Mhm. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, wie genau das vom Prinzip her funktioniert. Also die mRNA liefert die Bauanleitung für das Spike-Protein. Das ist der Teil des Coronavirus, an dem die Immunzellen mit ihren Antikörpern ansetzen, um das Virus zu bekämpfen. Und diese Bauanleitung hilft dem Körper, die Antikörper herzustellen, ohne aber bereits in Kontakt mit dem Virus gekommen zu sein. Und die Lipide, diese Fetttröpfchen, also die Verpackung für die mRNA, die lösen sich in der Zelle auf, aber nicht vorher. Und weil sie so konzipiert sind, sind sie eben nur begrenzt haltbar.
Und dann gibt es noch eine offene Forschungsfrage. Wie steht es um die Dauer der Immunantwort, die mit den mRNA-Impfstoffen ausgelöst wird? Also wie lange hält die Schutzwirkung tatsächlich an? Es gibt Studien, die zeigen, dass die Antikörper bei der Covid-Impfung nach ein paar Monaten wieder verschwinden. Zeigt vielleicht auch ein bisschen unsere Alltagserfahrung. Deshalb rät die Ständige Impfkommission ja allen Menschen über 60 Jahre und Vorerkrankten, die Impfung jeden Herbst auffrischen zu lassen. Ich habe da auch mit dem Hamburger Virusimmunologen Markus Altfeld drüber gesprochen.
Das haben wir ja gesehen mit den SARS-CoV-2-Impfstoffen. Wir mussten uns ja auch immer häufiger impfen lassen. Einmal, weil neue Varianten kamen, auf die wir das anpassen mussten, aber auch, weil der Impfschutz nicht so lange bestehen bleibt. Diese Antikörper nehmen dann schon ab und nehmen teilweise schneller ab als bei einer Gelbfieberimpfung, die wir einmal im Leben brauchen.
Oder bei der Masernimpfung zum Beispiel, da ist das auch so, dass man sie nur einmal braucht. 2 Impfstoffdosen zur Sicherheit, um Impflücken noch zu schließen, wenn es beim ersten Mal nicht gut funktioniert hat, aber eben nur einmal im Leben. Und die große Frage ist nun aber, woran liegt das eigentlich, dass das bei der Covid-Impfung anders ist? Mhm. Liegt es am Prinzip, wie die mRNA-Impfstoffe funktionieren? Markus Altfeld sagt, ja, könnte sein. Da gibt es also vielleicht noch Optimierungsbedarf.
Aber es könnte auch mit dem Virus zusammenhängen und dem Antigen da drauf.
Also, woran liegt es? Ob am mRNA-Impfstoff oder doch eher an den weiterhin mutierenden SARS-CoV-2-Viren, das ist wissenschaftlich noch nicht zufriedenstellend erforscht. Und diese Wissenslücke muss dringend geschlossen werden, sagt der Virologe Stefan Becker, mit dem ich mich für unseren Podcast auch getroffen habe. Er lehrt und forscht an der Universität in Marburg. Das ist der Hotspot für die Forschung an sehr gefährlichen Viren wie Ebola oder Lassa. Mhm. Und es gibt tatsächlich ja auch ein Virus, das nach diesem Institut benannt ist, das Marburg-Virus. Das heißt so, weil es dort Ende der 1960er Jahre erstmalig identifiziert wurde. Marburg liegt ja mitten in Hessen, wie vermutlich viele wissen. ICE-technisch betrachtet heißt das von Hamburg aus betrachtet etwas ab vom Schuss. Ich bin beinahe irgendwo im hessischen Hinterland gestrandet, weil so viele Züge ausfielen.
So also, was kennen wir alle.
Das war wirklich merkwürdig und dauerte. Aber schließlich bin ich dann doch noch bis Marburg gekommen und konnte mit Stefan Becker in seinem Büro sprechen. Mhm. Das liegt auf dem Campus der Uni. Das ist so oben auf dem Berg über der Stadt. Also alles sehr modern, die ganzen Gebäude und mittendrin aber eine große Baustelle. Und dort wird ein neues S4-Labor gebaut, also höchste Sicherheitsstufe für Beckers Arbeit eben mit den Ebola-Viren. Mhm. Und an diese hochgefährlichen Viren musste ich schon auch denken, als ich da über den Campus ging, denn ich fand, es war dann schon schön zu wissen, dass die da extrem gesichert werden. Und ich muss wirklich sagen, ich kann mir auch nur schwer vorstellen, wie es ist, wenn man dann damit tatsächlich auch arbeitet in den Laboren.
Gibt ja Schutzanzüge.
Ja, aber trotzdem, es ist schon eine besondere Herausforderung, denke ich. Also wir haben dann, Stefan Becker und ich, 2 Stunden miteinander gesprochen, nicht nur über die Lehren aus der Pandemie, sondern eben auch über die Zukunft der Impfstoffforschung. Mhm. Und da geht es zum Beispiel um die Frage, wie gut welches Impfstoffprinzip ist. mRNA-Impfungen, Lebendimpfungen, Vektorimpfungen. Die Forschenden sprechen von sogenannten Plattformen.
Wir haben verschiedene Plattformen und im Prinzip war es so, dass die noch niemand wirklich miteinander verglichen hat. Also ob MVA oder mRNA oder Masern, Masernvirus-Plattform, wie die sich in der Art und Weise, das Immunsystem zu stimulieren, unterscheiden, das wissen wir nicht genau. Also wir wissen es nicht. Ich glaube, es hat noch niemand so gut untersucht bisher. Und das ist so eine Richtung, die wir machen wollen, um zu verstehen, welche Plattform nimmt man denn bei welchem Virus? Also gibt es Plattformen, die eignen sich besonders gut für respiratorische Viren, andere Plattformen vielleicht eher für so Viren wie Ebola-Virus, Lassa-Virus, also die durch so einen Blut-zu-Blut-Kontakt übertragen werden. Gibt es vielleicht andere Plattformen, die sich gut für solche Arboviren, also Insektenviren, also wie West Nile zum Beispiel, eignen? Das sind so diese Art von Fragen, die wir da beantworten wollen.
Stefan Becker ist schon sehr lange im Geschäft. Er hat während der Pandemie an einem Impfstoff gegen Covid geforscht. Er hat auch schon an einem Ebola-Impfstoff mitgearbeitet. Und er hat auch erfolgreich einen Impfstoff gegen MERS entwickelt.
Auch ein Coronavirus.
Genau. Jetzt sind in Marburg auch erste Studien angelaufen, um die verschiedenen Plattformen miteinander zu vergleichen. Und zwar finanziert vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung, kurz DZIF.
Fazit. Die mRNA-Impfstoffe haben ein gewaltiges Potenzial, dass wir bei der nächsten Pandemie einfach sehr schnell eine Impfung gegen den Erreger haben könnten, innerhalb weniger Monate. Aber der Weg ist noch lange nicht zu Ende. Die Forschung muss herausfinden, wofür sich mRNA-Impfstoffe besonders gut eignen und vor allem versuchen, sie haltbarer, flexibler in der Lagerung zu machen und vielleicht auch ein bisschen langlebiger. Ein Problem hat die Corona-Pandemie deutlich gezeigt. Die Impfstoffforschung rangierte eine ganze Zeit lang eher so ein bisschen unter ferner Liefen. Bei uns in den reicheren Ländern sind ja die meisten Infektionskrankheiten ausgerottet oder zumindest verdrängt. Pocken, Polio, Diphtherie, im Prinzip auch Masern, wenn die Impfquote nicht massiv sinkt. Und Impfungen waren und sind etabliert und sicher. Dass es woanders auf der Welt dringenden Bedarf gegeben hat, Impfstoffe zu entwickeln und zu produzieren, das wurde weitgehend ignoriert, sagt der Molekularbiologe Emanuel Wieler.
Die Impfstoffentwicklung ist ja so ein bisschen ins Erliegen gekommen im 21. Jahrhundert, weil so die ganz großen Probleme waren gelöst und in tropischen und subtropischen Gebieten hatten sie wahnsinnig viele Infektionskrankheiten immer noch, aber die haben ja sowieso kein Geld, dann lohnt sich die Entwicklung nicht, weil man sie nicht verkaufen kann. Haben ja zum Beispiel bei Ebola gesehen, wie lange das gedauert hat, um überhaupt irgendwas zu kriegen. Dengue ist auch etwas, was unglaublich viel Zeit gebraucht hat, dass man erst jetzt so langsam im Bereich, dass man einen Impfstoff hat, auch bei Malaria. Das sind ja alles Krankheiten, die halt reiche Länder, Europa, Nordamerika, Japan nicht betreffen. Deswegen gab es ja keine kein Engagement. Und das hat dazu geführt, dass so in den 10er Jahren des 21. Jahrhunderts wenig Dynamik war in der Impfstoffentwicklung. Da haben wir natürlich jetzt schon gelernt, okay, nee, das kann auch uns mal betreffen. Sollten wir uns ein bisschen mehr Mühe geben.
Und während der Pandemie hat das ja auch geklappt. Also die Bundesregierung beispielsweise hat die Impfstoffentwicklung damals mit rund 750 Millionen Euro gefördert. Mhm. Diese Förderung ist aber ausgelaufen und jetzt gibt es dafür deutlich weniger Geld. Stefan Becker kennt das.
Wir machen das schon ein bisschen länger und bei jedem dieser Ausbrüche, also SARS, Grippepandemie 2009, dann kam 2012 H7N9, diese Vogelgrippe dann in China, dann kam 2012 auch das MERS, dann kam 2014 oder 13/14 dann der Ebola-Ausbruch in Westafrika und dann das SARS 2019/2020 und immer wieder ist es dasselbe. Ja? Sobald der Ausbruch vorbei ist, sagt nie wieder, das passiert uns nie wieder, wir werden nie wieder so unvorbereitet sein. Ja? Wir machen jetzt alles Mögliche, damit das uns das nicht mehr passiert und es eigentlich klappt es nicht, weil die Gelder einfach nicht da sind.
Schon bitter. Ja, Stefan Becker hat das wirklich schon bei SARS-1 oder bei der Schweinegrippe beobachtet, dass sich wirklich alle einig waren in der Politik. Das darf nie wieder passieren, wir bereiten uns jetzt wirklich vor. Und dann ist alles wieder zusammengefallen und er ist deshalb auch skeptisch, ob richtig viel Geld in die Hand genommen wird, um eben für eine nächste Pandemie tatsächlich besser aufgestellt zu sein.
Wir haben momentan die Förderung durch das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung und das hilft uns sehr. Ohne das könnten wir es nicht. Aber damit geht das. Wir machen es auch nicht alleine. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, wir machen das zusammen mit vielen anderen Gruppen hier in Deutschland innerhalb des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung. Das sind alles sehr, sehr befriedigende Zusammenarbeiten. Das ist wirklich sehr gut, mit so vielen verschiedenen Fachleuten zusammenzuarbeiten, wo jeder so wirklich sein Gebiet beiträgt, das, was er am besten kann. Und dann kommt es dann vielleicht zum Produkt. Ja.
Also in der Forschung ist wirklich einiges in Bewegung gekommen. Ja. Verschiedene Forschungsgruppen arbeiten an potenziellen mRNA-Impfstoffen gegen Hepatitis oder gegen die Vogelgrippe H5N1. An der Uni Tübingen wird an einem Impfstoff gegen Malaria geforscht. An der Universität Erlangen testen sie die mRNA-Technologie gegen Hautkrebs. Und dann gibt es ja noch die Vektorimpfstoffe, so wie der von AstraZeneca, bei denen abgeschwächte andere Viren als Transportmittel benutzt werden, um die Information in die Zellen zu bekommen, die benötigt wird, um eine Immunantwort auszulösen, vereinfacht gesagt. Mhm. Auch an denen wird weiter geforscht. Die sind nämlich grundsätzlich auch sehr vielversprechend, allerdings eben während der Pandemie in die Diskussion gekommen, weil nach Impfung mit AstraZeneca bei Menschen unter 60 Jahren, vor allem bei Frauen, vermehrt Hirnvenenthrombosen aufgetreten sind. Da erinnern sich manche vielleicht auch noch dran. Solche Nebenwirkungen müssen natürlich ausgeschlossen werden und daran wird selbstverständlich auch weiter geforscht.
Das macht zum Beispiel auch Stefan Becker. Der forscht nämlich an Vektorimpfstoffen gegen Viren wie Ebola oder Lassa, die ein hämorrhagisches Fieber auslösen. Vielleicht erinnert ihr euch, hatten wir in Folge 1 unseres Podcasts schon. Das ist ein sehr schweres Krankheitsbild, vor allem bei Infektionen durch tropische Viren. Sehr, sehr häufig tödlich. Mhm. Aber Vektorimpfstoffe haben den wirklich sehr großen Vorteil, dass sie viele Jahre haltbar sind. Also ganz anders als die mRNA-Impfstoffe. Und deshalb können sie eben auch in größeren Mengen vorbereitet gelagert werden, bis es dann wieder zu einem Ausbruch kommt und sie benötigt werden. Aber Stefan Becker sagt, wir brauchen einen Allround-Impfstoff.
Das ist diese Frage, können wir Impfstoffe herstellen, die wirksam sind gegen mehr als nur ein Virus und dann eben vielleicht eine ganze Familie abdecken oder auch darüber hinaus.
Und deshalb hat sich bei den Impfstoffforschern folgende Idee jetzt durchgesetzt. Zur Vorbereitung auf eine nächste Pandemie möchten sie eine Art Universalimpfstoff entwickeln. Also nicht wirklich gegen alle Viren, aber beispielsweise einen Impfstoff, der vor allen bekannten Coronaviren schützen könnte. Also vor SARS-1, vor MERS und SARS-CoV-2.
Ein sogenannter polyvalenter Impfstoff. So ähnlich wie bei den Breitbandvirustatika also.
Und das ist eine schöne Idee, das scheint aber sehr schwierig zu sein. Also es ist nicht einfach, sowas zu machen. Es reicht nicht aus, jetzt einfach so einen Mix von verschiedenen Viren zu machen, um dann den Impfstoff zu haben. Wahrscheinlich braucht man irgendwie neue Konzepte, mit denen man solche Ziele auf den viralen Proteinen, wogegen Antikörper gerichtet sind, dass man die auch neu synthetisiert oder neu designt, damit die quasi für verschiedene Viren gleichzeitig dann auch Antikörper hervorrufen, die gegen verschiedene Viren eben schützend sind. Und das ist ein Konzept, das ist noch nicht wirklich gut verfolgt. Das wissen wir auch noch nicht so genau, ob das wirklich irgendwann mal klappt.
Das ist also leider wohl doch eher noch eine Langfristperspektive.
Bis das soweit ist, gilt ein anderes Learning aus der Pandemie, nämlich bei den Impfstoffen auf möglichst viele unterschiedliche Verfahren zu setzen. Also sich jetzt nicht auf dem Erfolg der mRNA-Impfstoffe ausruhen. Das sagt auch Emanuel Wieler, der Molekularbiologe aus Berlin.
Das ist ja der Fehler, den man nicht machen sollte, dass man sagt, okay, wir haben eine Plattform und die regelt alle unsere Probleme. Also das ist schon etwas, was, also die Vielfalt der Impfstoffforschung ist schon sehr, sehr groß geworden und ganz viele verschiedene Dinge werden da untersucht und wir merken ja auch, oder das ist ja wirklich auch ein Glück quasi, dass eben so Länder wie Indien jetzt auch viel, viel mehr auch Expertise und Kompetenz haben in diesem Bereich. Davon sind wir extrem darauf angewiesen und es ist zu hoffen, dass jetzt auch afrikanische Länder in den nächsten Jahren ihre eigene Expertise und Kompetenz im Bereich Impfstoffentwicklung und dann vor allem auch Produktion aufbauen können, weil wir davon auch extrem viel lernen können.
Tatsächlich sind auch Länder in Asien, nämlich Indien und China, uns in einer Sache schon voraus. Dort sind Impfstoffsprays gegen Covid zugelassen, also nasale Impfstoffe.
Die Idee dahinter ist auch, dass schon auf der Schleimhaut in der Nase ein besserer Schutz erreicht werden kann, also genau da, wo die Viren angreifen. Das haben zum Beispiel Tierversuche gezeigt von der Washington University School of Medicine in St. Louis. Und die haben gezeigt, dass durch ein Spray in den Mund oder in die Nase tatsächlich auch die Übertragung des Virus eingedämmt werden könnte. Mhm,
genau. Da gab es Versuche an Hamstern. Mhm. Das sind für solche Atemwegserreger übliche Versuchstiere. Und zwar mit dem Impfstoff, der in Indien schon zugelassen ist. Da wurde ein gutes Dutzend Tiere mit dem Nasenspray geimpft und nach ein paar Wochen mit infizierten anderen Hamstern zusammengebracht. Und da hat man gesehen, dass fast alle Tiere sich trotz der Impfung mit dem Nasenspray mit dem Coronavirus zwar angesteckt haben, aber die Viruslast war nicht so hoch. Und in einem zweiten Schritt hat man diese Geimpften, dann schon infizierten Hamster dann nochmal mit anderen ungeimpften Tieren zusammengebracht. Und tatsächlich hat sich von diesen ungeimpften Tieren dann keiner mehr bei den Geimpften angesteckt. Das heißt, es sieht danach aus, als würde der Impfstoff sehr gut gegen Übertragung schützen, also gegen die Weitergabe des Virus an andere, mehr noch als die mRNA-Impfstoffe.
In Europa gibt es dafür allerdings noch keine Zulassung und die Hersteller haben auch gar keinen Antrag auf Zulassung gestellt. Und das hat eigentlich vor allem ganz pragmatische Gründe.
Wenn jetzt beispielsweise eine Firma aus Indien in Europa einen Impfstoff verkaufen will, dann muss sie bei der Europäischen Arzneimittelbehörde eine Zulassung beantragen. Das ist sehr teuer, das ist aufwendig und es ist nicht klar, ob dann tatsächlich auch ein Marktinteresse existiert für diesen indischen Impfstoff. Und deswegen geschieht das nicht und das wird in naher Zukunft wahrscheinlich auch nicht geschehen, dass jetzt eine indische Firma tatsächlich ihren Impfstoff zur Zulassung bringen wird in Europa.
Aber das Prinzip, dieses Nasenspray-Prinzip, das gibt es zumindest hier schon, nämlich bei der Influenza-Impfung für Kinder. Die kann man auch per Nasenspray verabreichen. Besonders natürlich Kinder, die Angst vor Spritzen haben, ein guter alternativer Weg. Und für die Covid-Impfstoffe wird da auch in Deutschland daran geforscht, an ganz verschiedenen Standorten, Tübingen, Dresden, Berlin zum Beispiel. Die Anfangsergebnisse bisher sahen im Tierversuch ziemlich gut aus, auch was den längerfristigen Schutz vor der Erkrankung angeht.
Emanuel Wieler ist am Max-Delbrück-Zentrum auch an der Forschung an solchen Nasenspray-Impfstoffen beteiligt. Da soll die klinische Studienphase noch in diesem Jahr beginnen. Allerdings muss man dazu sagen, das sind alles keine mRNA-Impfstoffe, sondern abgeschwächte Lebendimpfstoffe, wie bei der Masernimpfung zum Beispiel. Oder in Indien, das ist ein Vektorimpfstoff, also wie bei der AstraZeneca-Impfung. Und die Forschung muss noch eine ganze Menge Probleme lösen, sagt Emanuel Wieler.
Das sind aber viele, viele schwierige technische Fragen noch drin. Wenn man irgendwas in die Nase reingibt, dann muss das erstmal all diese Schutzschicht, die wir also in unseren Atemwegen drin haben, überwinden. Das ist ein Unterschied, wenn man etwas in den Muskel reinspritzt, dann ist man schon direkt im Gewebe drin, dann sind da die Zellen, die den Impfstoff aufnehmen, dem Immunsystem präsentieren, die sind schon da, die haben man direkt erreicht. Wenn man etwas auf die Schleimhäute gibt, dann gibt es ja eine dicke Schutzschicht, oder gibt es eben Schleim, da gibt es Zellen, die Dinge abwehren, da gibt es diese Flimmerhärchen und so weiter. Und das muss man alles überwinden können. Und Viren sind quasi dazu gemacht, das überwinden zu können. Deswegen können sie uns ja auch anstecken. Aber eben zum Beispiel so ein Proteinimpfstoff, eben so ein Grippeimpfstoff, ist das nicht so einfach, diese quasi Schleimschicht beispielsweise überwinden und dann tatsächlich auch zum Immunsystem zu gelangen.
Und man muss eins bedenken, wir sind bei der Impfstoffentwicklung ja jetzt wieder im Normalmodus. Es gibt keine Extraförderung mehr, keinen besonderen Fokus bei den Pharmaunternehmen und keine beschleunigten Bürokratiewege bei der Zulassung.
Der Teufel steckt im Detail und die Zulassung von neuen Medikamenten und Impfstoffen ist eine sehr teure und langwierige Angelegenheit. Das hat damals 2020, 2021 nur deswegen so schnell funktioniert, weil man wahnsinnig viel investiert hat und extrem große Bemühungen da waren, um das einfach wirklich möglichst schnell irgendwie hinzukriegen. Und dass so dieser Overdrive-Modus, das ist weit, weit weg vom normalen Vorgang.
Also zusammenfassend, die Impfstoffforschung hat tatsächlich ganz viel gelernt während der Corona-Pandemie und es gibt mehrere Ansätze, wie Impfstoffe in einer nächsten Krise noch besser und effektiver werden könnten. Vielleicht sogar, wenn man mehrere verschiedene Impfungen kombiniert. Allerdings muss die Forschung dazu jetzt auch weiter finanziert werden, damit diese Ansätze auch umgesetzt werden können. Und das richtet sich sowohl an die Pharmaindustrie als auch an die staatliche Forschungsförderung, die auch Anreize schaffen muss.
Ja, denn tatsächlich wären solche nasalen Impfstoffe, die besonders gut vor Ansteckungen schützen, natürlich auch eine Perspektive, zum Beispiel mit Blick auf die Vogelgrippe H5N1, auf dieses Virus, falls die sich mal zu einer Pandemie unter Menschen auswachsen würde. Und zurzeit sind die Forscher ja ziemlich unruhig, weil es aktuell eine zweite Sublinie dieses Virus geschafft hat, auch Milchkühe zu infizieren.
Wir produzieren diesen Podcast ja ganz aktuell und ihr müsst wissen, nachdem wir unsere Folge 2 über die Tierseuchenbekämpfung fertig hatten, in der wir ganz viel über H5N1, über das Vogelgrippevirus gesprochen haben, ist schon wieder einiges passiert. Ja. Das Virus hat sich offenbar noch ein bisschen mehr an Milchkühe angepasst.
Ja, 2 Anpassungen innerhalb eines Jahres an eine Säugetierspezies, die vorher nie betroffen war, das ist beunruhigend. Und deshalb wäre es wirklich wichtig, im Fall des Falles einen Impfstoff für Menschen zu haben, der auch besser gegen bloße Ansteckung schützt, nicht nur gegen die Erkrankung. Es gibt ja Impfstoffe gegen die Vogelgrippe. Das sind präpandemische Impfstoffe, aber die können das mit der Übertragungsverhinderung eben noch nicht so gut.
Und wenn man Impfungen gegen verschiedene Viren kombinieren könnte, dann könnte man ja mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Vielleicht merkt ihr auch, dass um euch herum gerade viele flach liegen, auch viele Kinder. Dieser Winter scheint ein relativ heftiges Infektionsjahr zu sein. Das bestätigt auch das Robert-Koch-Institut.
Ich auch.
Du hattest es auch, das stimmt. Ja, bei mir zu Hause lagen ständig auch gerade Leute flach. Sowas kann immer mal wieder vorkommen, so ein heftiges Jahr, aber mit noch besseren Impfungen kann man dagegen vielleicht noch ein bisschen mehr tun und auch mit mehr Impfbereitschaft natürlich.
Ja, und vielleicht könnte das Vertrauen in die Impfungen dadurch auch wieder ein bisschen größer werden, denn wir haben ja während der Pandemie gesehen, dass es viel Diskussion um die Wirksamkeit, aber auch um die Sicherheit der Impfstoffe gab. Aus wissenschaftlicher Sicht waren die aber gar nicht gerechtfertigt. Und darüber sprechen wir ausführlich in der nächsten Folge. Was steckt tatsächlich hinter dem heiß diskutierten Thema Impfschäden und Impfnebenwirkungen? Von welchen Größenordnungen reden wir da überhaupt? Und was können wir aus dieser Diskussion lernen?
Das ist dann Folge 7 unseres Podcasts. Und weil das ein so großes, wichtiges Thema ist, das gesamte Thema Impfungen, könnt ihr direkt weiterhören. Die steht nämlich schon jetzt in der ARD-Audiothek. 5 Jahre Corona, was haben wir gelernt, ist eine Produktion von NDR Info für die ARD. Autorinnen und Hosts Daniela Remus und Corinna Hennig. Story Editing und Redaktion Katharina Marenholz. Unsere Producerinnen sind Marion von Klarenau und Christine Dreier. Projektleitung Corinna Hennig. Für diese Folge bedanken wir uns bei unseren Gesprächspartnern und Partnerinnen. Bei Stefan Kluge, Stefan Becker, Ralf Bartenschlager, Carsten Clausen, Sandra Ziesek, Jörg Meerpohl, Carmen Scheibenbogen, Markus Altfeld und Emanuel Wieler. Alle Infos und Quellenangaben findet ihr in den Shownotes. Und hier kommt jetzt noch ein Podcast-Tipp.
Haben Sie Lust auf echte Argumente statt Lagerdenken und Filterbubbles? Politikum, der Meinungspodcast, bietet Ihnen Perspektiven auf Themen, die Sie so nirgendwo bekommen. Tiefgehend, mit smarten Gästen, aber immer auch mit Humor, gucken wir auf Politik und Gesellschaft und liefern Lesarten für unsere komplizierte Zeit. Rund 20 Minuten und Sie haben die besten Impulse zum Tag, jeden Abend, montags bis freitags. Politikum, der Meinungspodcast von WDR5, überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.
Politikum, der Meinungspodcast.